Ja, herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, einer kleinen Sonderausgabe, und zwar die 156. Jetzt so spontan nach dem Schalke-Spiel haben wir nochmal einen eingeschoben. Es gab ja genug, über das wir reden können. Wir, das sind die Alex.
Hallihallo.
Der Marvin.
Hi.
Und ich. Wir haben vor dem Spiel, oder vor unserer jetzigen Sendung nicht getwittert, dass wir aufnehmen, deswegen werden wir auch keine Zuhörer haben. Der Herr Katletz hat 3 Stunden vor dem Spiel getwittert, dass er nicht in der Aufstellung ist und hat jetzt wahrscheinlich erstmal einen leichten Ärger mit dem Herrn Hübner. Nachvollziehbar oder nicht?
Ja, doch, also auf jeden Fall nachvollziehbar. Für mich ist das immer wieder schwierig zu beurteilen, wie wie prominente Menschen und gerade auch Sportler mit Social Media umgehen, auch gerade Twitter. Und das, was er da getan hat, das war jetzt natürlich nicht gerade wortgewaltig, aber es hat doch eine gewisse Signalwirkung gehabt. Und ich wundere mich halt darüber, dass so freimütig damit umgegangen wird, denn dass man auch 3 Stunden vor dem Spiel gewisse Signale gibt, dass man halt logischerweise nicht in der Aufstellung stehen wird, finde ich auch allein taktisch für die Mannschaft irgendwo auch Schwächen, finde ich nicht gerade gut. Und wenn man seinen Unmut hat, den hat man begründeterweise, aber den sollte man doch lieber intern äußern und nicht über soziale Kanäle.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt unbedingt was mit Profisportler oder so zu tun hat. Ich meine, ich twitter auch nicht über meinen Arbeitgeber. Das sind einfach so Sachen. Mein Twitter-Profil ist auch öffentlich, da kann jeder einfach mitlesen. Da twitter ich jetzt nicht, wenn ich irgendwie beim Kunden war und frustriert bin, weil der Dinge von mir will, auf die ich keinen Bock habe, heute einen scheiß Kundentermin gehabt, wenn jeder genau weiß, wo ich gerade war. Das sind einfach Sachen, die macht man nicht. Das hat gar nichts mit Profisportler oder sonst irgendwas zu tun. Es gibt Sachen, die sagt man in der Öffentlichkeit nicht und die twittert man dann halt auch einfach nicht. Und das, genau, also er hat halt, vielleicht um darauf nochmal einzugehen, er hat jetzt nicht irgendwie groß über einen Verein hergezogen oder sonst irgendwas, sondern er hat halt einfach nur einen Fußball getwittert, also das Symbol für den Fußball und einen Daumen nach unten. Und somit war eigentlich 3 Stunden vorm Anpfiff jedem klar, dass Katletz mal zumindest nicht in der Startelf ist. Ich hatte in dem Moment gedacht, wenn so eine, also ich fand die Reaktion schon übertrieben von ihm, auch wenn es wenig war, was er da geschrieben hatte, hatte schon fast damit gerechnet, dass er gar nicht im Kader ist. Von daher kann ich einfach das Sitzen auf der Bank, das ist für mich auch einfach kein Anlass. Weißt du, wenn er jetzt irgendwie in die Trainingsgruppe 2 versetzt worden wäre oder sonst irgendwas, da kann man eventuell noch sagen, yo, der war krass frustriert, aber einfach mal an einem Samstagnachmittag nicht in der Startelf zu stehen, wenn klar ist, dass ein Aigner zurückkommt, dass ein Meier wieder und auch ganz klar sagt, was geht und was nicht geht. Hübner hatte in einem Interview auch schon mal angedeutet, dass man sich jetzt nochmal zusammensetzt und überlegt, ob man nicht soziale Medienregeln aufstellt, wo man sagt, keine Ahnung, Spieler dürfen 8 Stunden vorm Anstoß und 10 Stunden nach dem Abpfiff überhaupt nicht irgendwas in sozialen Medien posten. Fände ich schade, wenn es so weit kommen würde, weil, also ich muss sagen, ich finde die Spieler, die es intensiv nutzen, finde ich Weltklasse. Nelson Valdez zum Beispiel, ich verstehe zwar die Hälfte einfach nicht, was er twittert, aber ich finde es gut, wie er es macht, und eigentlich würde ich die Spieler dazu ermuntern, noch mehr zu tun. Aber ja, da gehört halt auch ein bisschen gesunder Menschenverstand dazu, einfach mal dazu überlegen, was man macht.
Ja, also eigentlich sollte man irgendwie erwarten von einem Profi, der ja auch eigentlich in der Lage sein sollte, nach dem Spiel halbwegs vernünftig irgendwie so ein Interview gegenüber so einem Pressemenschen zu geben, dass der auch in der Lage ist zu verstehen, wie sowas funktioniert und was man da jetzt reinschreibt oder nicht. Ich meine, er scheint das Ding wohl relativ schnell auch vom Netz genommen zu haben, aber
ja. Na, so schnell war das, glaube ich, gar nicht. Also ich habe das, keine Ahnung, bestimmt eine Stunde oder so gesehen.
Du hast den einen Tweet angeguckt.
Nee, aber das siehst du ja schon, weil auch immer wieder Fragen und so dazu kamen.
Ja, das stimmt schon.
Also es gab ja immer wieder Leute, die geschrieben haben, so, ey, Watzlaw, was los, nicht im Kader oder was? Und das habe ich dann immer wieder so durch die Timeline huschen sehen und das kam bestimmt, also gefühlt, Stunde oder so. Okay. Und ich nehme an, dass er es erst vom Netz genommen hat, als ihn irgendjemand drauf angesprochen hat.
Ja.
Weil er ist ja nicht der Einzige, der da in diesem Medium rumeiert.
Ja. Das Problem ist halt, dass ich meine, er ging ja sehr, sehr viel mit diesem Medium schon um. Also Twitter war ja auch so etwas, was er schon vor seiner Zeit in Frankfurt genutzt hat, sondern ja auch schon in Prag, bei Sparta, da, und auch dann, ich weiß nicht, ob er auch schon was getwittert hat, als er dann zur Eintracht gegangen ist. Also da war ja schon relativ viel. Aber man muss halt, er muss einfach darauf aufpassen, weil das sind unnötige Störfaktoren, die er in den Profifußball auch mit reinbringt, auch in den Bundesligisten. Und da muss man einfach ein bisschen besser aufpassen.
Ja, also ich meine, alles schön und gut, dass er frustriert ist, finde ich auch gut. Zeigt, dass er immer noch motiviert ist und Bock hat und wirklich will. Hm. Ja, aber keine Ahnung, das sind halt so Sachen, die machst du einfach nicht. Und das, ja, würde ich jetzt noch nicht mal sagen, da müssen Profifußballer einfach sensibler mit dem Medium umgehen. Wir alle müssen damit sensibel umgehen. Und das tut auch jeder von uns. Es gibt auch 1000 Tweets, die mir durch den Kopf gehen, die ich mir einfach verkneife, weil es nicht geht.
Ja. Genau. Naja, gut. Aber ich denke jetzt, oder ich hoffe nicht, dass es jetzt total eskaliert. Also das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, weil so dramatisch war der Tweet jetzt auch nicht. Was wird denn da rumgeschoben?
Ich weiß nicht, seitdem Frau Alex nicht mehr auf der Tastatur rumhauen darf, wahrscheinlich blättert sie jetzt durch die Fernsehzeitung oder irgendwas.
Ah, okay.
Ich habe mich gerade anders hingesetzt. Also wie scheiße empfindlich ist denn das hier alles?
Ganz komisch. Naja, die Sache ist halt nur, das war jetzt auch kein absoluter Weltuntergang, da muss man jetzt auch keine 5 Tage drüber berichten. Und ich denke, zu krasse Maßnahmen wird es jetzt auch nicht geben. Da war jemand enttäuscht. Damit muss aber auch von Seiten des Vereins professionell umgegangen werden. Und kriegt er vielleicht eine Geldstrafe oder was weiß ich, ein kleines. Oder man wird mal mit ihm ernst ins Gericht gehen, das war's dann auch. Mehr, also man muss die Sache halt auch nicht überdramatisieren. Ne? Wie gesagt, Alex hat es ja gerade schon gemeint, das war ja jetzt nichts, wo jetzt der Arbeitgeber beschimpft wird oder sowas. Ne?
Genau. Ein bisschen dramatischer ist das Thema mit diesen Schiedsrichterentscheidungen, die uns jetzt letzte Woche und auch diese Woche wieder ereilen. Herr Bonhagen hat sich dann ja auch heute vollumfänglich im Doppelpass dazu geäußert. Ich habe nur einen kurzen Zusammenschnitt gesehen.
Alex, du hast es komplett gesehen, ne?
Ja. Also ich habe nicht den kompletten Doppelpass gesehen, aber ich habe die erste Viertelstunde gesehen. Und also meiner Meinung nach ist das der einzige Grund, warum Bruchhagen noch da war, weil heute waren Heidel und Bruchhagen zu Gast. Und solange ich den Doppelpass gucke, habe ich noch nie gesehen, dass 2 Gäste aus den Vereinen da waren. Von daher gehe ich einfach mal davon aus, dass Heidel sowieso eingeladen war. Und Bruchhagen, der ja auch eine relativ enge Verbindung zu Sport 1 und zum Vontora hat, gestern vielleicht mal angerufen hat und gesagt hat, Leute, ich brauche ein Podium, um einfach mal das eine oder andere anzusprechen. Und dementsprechend ist er heute da hingekommen. Und auch das allererste Thema waren gestern die Entscheidungen, die da gefallen sind. Also wenn wir so der Reihe nach mal durchgehen, gab es, ich glaube, nach 15 Minuten gab es die erste Fehlentscheidung, wo wir eindeutig Hand hätten bekommen sollen. Ist Eihahn mit dem Arm zum Ball gegangen. Das war ganz klar ersichtlich. Da gibt es auch überhaupt keine Diskussion. Und da wurde aber einfach entschieden, dass wir eine Ecke bekommen. In dem Moment, wo wir aus der Ecke ein Tor gemacht haben, hatte ich für mich die Situation erstmal abgehakt und mir gedacht, ach geil, Tor gemacht, brauchen wir jetzt gar nicht drüber zu reden. Ist eine Kacksituation gewesen. Aber im Endeffekt, wenn wir jetzt einen Elfer bekommen hätten, hätte es auch nur 1-0 gestanden. Mhm. Aber im Lauf des Spiels hat das Ganze ja nochmal eine andere Wendung genommen. Ne? Und Bruchhagen hat jetzt heute, um nochmal zum Doppelpass zurückzukommen, hat er schon relativ klar gesagt, was er davon hält. Hat natürlich versucht, ich meine, der kann da ja auch nicht sagen, Fußballmafia DFB. Ne? Also
ja,
geht
klar.
Fände ich auch geil. Also wenn man vorher gewusst hätte, dass der da ist, ne, dann hätte man sowas auch tatsächlich machen können, mit ein paar Leuten ins Publikum gefahren und dem Ganzen nochmal mit Nachdruck versucht klarzumachen, was man davon hält. Aber so hat er halt diplomatisch formuliert, er hat halt mehrfach gesagt, sagt er, wir haben keine Lust, das einfach so hinzunehmen. Die Schiedsrichterentscheidung, die waren absolut falsch, hat es halt echt auf den Punkt gebracht. Er hat zwar auch gesagt, er wurde dann irgendwann gefragt, ich glaube, da wollte der Vontora so ein bisschen darauf raus, was hier ein Peter Fischer jetzt mal angedeutet hat, der hat, glaube ich, auf seiner Facebook-Seite irgendwas geschrieben. Nach all den Fehlentscheidungen glaubt er mittlerweile, dass da Absicht hintersteht. Da haben sie in Bruchhagen auch ein bisschen versucht, so in die Richtung zu treiben. Und da hat er dann Vontora auch gesagt, was willst du denn jetzt von mir? Willst du jetzt von mir, dass ich sage, das war ein Versehen oder das war, dass ich jetzt den Schiedsrichter parteiisch oder unparteiisch nenne. Er sagt, dass er die Eintracht schon öfter gepfiffen hätte und eigentlich über alle Zweifel erhaben sei, aber an dem Tag einfach totale Grütze gemacht hat.
Es war ja nicht, so. Es war ja nicht die einzige Nummer, die er gebracht hat. Er war ja über das ganze Spiel hinweg immer mal wieder so hart an der Grenze, wo man sagt, naja, das war jetzt aber nicht so wirklich richtig.
Ja. Ja, das Ganze, was ich mich dabei nur frage, ist das Spiel von letzter Woche. Da gibt es ja ganz, ganz viele Parallelen. 15. Minute, Foul an Cutlets, gab es keinen Elfer für uns. Dieses Spiel, 15. Minute, Hand, gibt keinen Elfer für uns. Und das, was die Spieler halt gemeinsam haben, ist halt Gräfe, der als vierter Offizieller draußen war. Und ganz im Ernst, keine Ahnung, beim Holzer hätte es damals auch niemand geglaubt, bis es bewiesen wurde. Und die ganzen Skandale, die in Italien und sonst irgendwo hochkommen, das ist nicht so, dass die Fußballmafia, wenn es jetzt nicht der DFB ist, nur in, keine Ahnung, Kasachstan, Timbuktu und sonst irgendwo unterwegs ist. Das Thema ist auch in Europa präsent. Ich will jetzt nicht irgendwie den Teufel an die Wand malen, aber ich würde es gerne sehen, dass auf jeden Fall mal ja zumindest auch in die Richtung gedacht wird und vielleicht auch mal nicht ermittelt, aber zumindest mal untersucht wird.
Ja, also wo ich dir insofern halt mal recht geben muss, ist die Tatsache, dass du eine Woche, nachdem Manuel Gräfe überaus unglücklich gegen die Eintracht agiert hat, dass du ihn eine Woche später wieder in... Was ist da jetzt schon wieder los? Du machst die ganze Zeit irgendwelche Geräusche.
Ey, das gibt's doch gar nicht. Ich hab mein Bein runtergemacht.
Das ist unfassbar.
Bestimmt der Herr Gräfe, der jetzt hier langsam die Leitung abhört.
Ich glaube, das ist der Geist des Manuel Gräfe auf jeden Fall. Ja. Nee, aber eine Woche, nachdem er wirklich sehr unglücklich agiert hat gegenüber der Eintracht, wird er wieder, zumindest zwar nur als vierter Offizieller, aber das ist auch eine wichtige Position, wieder eingesetzt. Also das ist auch von Seiten des DFB überaus unglücklich. Ja. Und langsam gehen mir halt auch die Wortvariablen für das Wort unglücklich aus. Denn Alex vertritt diese These ein bisschen radikaler oder so, aber ich finde, das ist schon teilweise ziemlich blöd. Und für die Eintracht war es auch was vor einer Woche definitiv kein Vorteil. Und auch gestern muss man nicht wirklich sagen, dass die Eintracht darunter profitiert hat oder davon profitiert hat.
Ich raff's vor allen Dingen auch nicht. Ja. Also es gibt einen Schiedsrichter, okay, der steht vielleicht, weil er parallel mit dem Spieler gestanden hat. Und der Spieler stand ja im 16er, ich sag mal schräg, ne? Also mit dem Oberarm zur hinteren Torauslinie. Ja. So, wenn du jetzt parallel auf Höhe des Spielers bist und drauf guckst, der dreht seinen Körper leicht und geht dann mit dem Oberarm zum Ball. Das heißt, du siehst eine Bewegung vom Oberkörper in Richtung Ball, aber ob der schlussendlich entscheiden konnte, war es die Brust, war es die Schulter, war es der Oberarm, war es die Hand, war es irgendwas, konnte der vielleicht nicht einwandfrei sehen. Mhm. Aber da standen ja keine 10 Spieler rum. Der Spieler stand mutterseelen alleine auf dem Feld. Das heißt, der Linienrichter hatte eine ganz klare Sicht dazu. Was war denn da jetzt schon wieder? Mikrofon kaputt? Und was war mit Manuel Gräfe? Der steht oben und es hat jeder auf der Bank gesehen. Es war sofort klar, was da los war. Und wenn man sich danach einfach nur, hat Bruchhagen jetzt auch nochmal im Doppelpass gesagt, wenn man sich den Spieler mal beobachtet, der guckt unter sich und schleicht sich vom Ort des Geschehens weg, guckt unter sich und guckt selbst ungläubig in Richtung Schiedsrichter, der keinen Elfer gibt.
Ja, ja.
Und versucht sich einfach aus der Situation zu verpissen, so auf die Art, wenn ich jetzt nichts sag, dann ist vielleicht alles gut.
Passiert auch nichts, ja.
Ja, und dann mit einer ähnlich strittigen Situation bekommen wir dann das 2:1, weil die Schalker bekommen Elfmeter zugesprochen, auch Handelfmeter, weißt du?
Das sind ja, also vor allen Dingen auch da, wenn du dir mal anguckst, wie die Schalker reagiert haben.
Ja.
Die haben hinten auf die Eckfahne gezeigt, um zu zeigen, dass sie nicht der Letzte waren, der am Ball war, und dass das eine Ecke ist und kein Tor ab.
Genau. Und das ist halt der Punkt. Aber weißt du, so eine Situation, die wirklich dann, du kannst ja zumindest, entweder entscheide ich beides gleich oder ich entscheide halt gar nichts. Ne? Also entweder gebe ich bei beiden Elfmeter oder ich gebe bei beiden keinen Elfmeter, weil ich würde sagen, dass es prozentual gesehen, die auf einer ähnlichen Stufe des Klarheitsgrades waren. Also du musst sie nicht geben, aber wenn du sie gibst, musst du beide gleich geben. Und da gibt es halt schon wieder Ungleichmäßigkeiten, die uns halt absolut benachteiligen. Abgesehen davon, dass das Spiel, dass ich trotzdem sage, 2-0 kann man sich so nicht so von der Hand nehmen lassen. Also du kannst dir so die Butter nicht vom Brot nehmen lassen, ja, nachdem du 2-0 führst. Aber trotzdem, mit dem Elfmeter, das war halt einfach scheiße. Und, ja, und das sind halt immer so Dinge, die halt eine verunsicherte Mannschaft, denn, seien wir mal ehrlich, die Eintracht ist keine, ist bislang noch keine Elf, die ein, über das Konzept haben wir letzte Woche schon gesprochen, aber sie ist in sich noch nicht hundertprozentig gefestigt. Und dann so ein Ding wie es 2-1, 1-2, ne, das, doch 2-1, das 2-1, dann war von Choupo-Moting der Elfmeter, das verunsichert die Spieler dann wieder, weißt du, aber so eine Situation wäre erst gar nicht passiert, wärst du mit dem 2-0 in die Halbzeit gegangen, hätte, wenn und aber das ist einfach scheiße. Und so merkst du halt, so geht es den natürlichen Lauf, wir wissen, wie es ist. Dann 2-1, naja, dann ist es auch klar, dass das 2-2 noch fällt. Ja?
Also das, ja, muss man, das muss man mal sagen. Ne? Also der Mannschaft fehlt ganz klar die Abgezocktheit, so ein Ding dann auch über die Bühne zu bringen. Der fehlt auch, ich sag mal, gegen Ende des Spiels auch das Können und da auch ein bisschen die Abgeklärtheit, da vielleicht auch mal noch ein Ding zu machen. Wir hatten, keine Ahnung, 15, 20 Minuten, zwei Mann mehr auf dem Feld. So, und das Einzige, was wir dann in der Lage sind zu tun, ist, Milojevic macht doch die größte Dummheit von allen, wenn ich gelb vorgelastet bin. Ob das gerechtfertigt ist oder nicht, ist es einfach total dämlich, den Spieler zu verfolgen, der alleine auf drei Abwehrspieler losläuft und da noch das taktische Foul zu begehen. Mhm. Vor allen Dingen Boateng macht es 10 Minuten vorher vor.
Ja, genau so, ja.
Und
ja,
fliegt vom Platz. Ja, gut, also da müssen alle Alarmglocken an sein, dass ich da nicht hingehe.
Gut, ja. Boateng, der hatte sich vorher ja schon das ein oder andere Mal um eine gelbe Karte beworben, wo er,
genau, also bei dem war
vorbei auch ist und bei dem erwartest du ja nichts anderes. Ja,
ich da war in der ersten Halbzeit ja, war schon klar, dass der vor allen anderen duschen geht.
Ich fand ja diese Tweets gestern lustig, die ich dann nach dem Spiel gesehen habe, wo einer irgendwie geschrieben hat von wegen, Fußball gucken in der Kneipe, Kommentator sagt rot und die ganze Kneipe sagt in einem Chor Zambrano. Ja.
Ja.
Aber das ist halt das zweite Blöde an diesem unberechtigten Handelfmeter. Nicht nur, dass wir kurz vor der Pause noch den Anschlusstreffer kriegen, nein, damit ist der Spieler halt auch schon vorbelastet und fliegt dann raus und fehlt uns dann jetzt halt auch am Dienstag gegen Mainz.
Ja.
Ja.
Medojevic, der für mich bis dahin kein wirklich schlechtes Spiel gemacht hat.
Absolut nicht.
Also gerade für seinen ersten Startelf-Auftritt war das wirklich ordentlich. Ist ja wirklich eigentlich, dass er uns jetzt am Dienstag fehlt. Okay, dann dafür ist er nächstes Wochenende wieder dabei. So schnell geht es. Also war sowieso die Aufstellung, muss ich mal sagen, wenn wir vorne anfangen, war interessant, ja, und hat mir eigentlich ganz gut gefallen durch die Konferenz, die trotz meines Dafürhaltens, dass wir die Eintracht ganz gucken, aber wenn es noch andere Parteien gibt, die sich für andere Vereine, so unwahrscheinlich es auch klingen mag, sich dafür interessieren, muss man halt auf die Konferenz gehen. Deswegen habe ich von dem Spiel natürlich nicht ganz so viel gesehen, ganz klar. Aber ich fand, das war mal eine interessante Aufstellung und sie hat ja auch einigermaßen Wirkung gezeigt. Natürlich, wenn du dir die Tore einzeln anschaust, guck dir das 0-2, das 2-0 an. Russ, wie der sich dagegen Boateng durchsetzt, Boateng mit einem grausigen Zweikampfverhältnis, ja, Russ hat noch, glaube ich, noch nie so ein Tor gemacht, aber da führst du schon 2-0, ja, und lässt dir dann aber auch wieder so die Butter vom Brot nehmen. Also ich meine, wir haben jetzt über den Schiedsrichter gesprochen, aber man darf auch die Eintracht, die Mannschaft nicht komplett von der Kritik außen vor lassen, denn über einen gewissen Zeitraum haben sie hat die gegnerische Mannschaft mit 2 Mann weniger gespielt und wir haben es nicht hinbekommen, da noch ein 3-2 hinzuwursteln. Ne?
Das ist aber, glaube ich, auch dem Problem geschuldet, was wir generell momentan haben. Das ist einmal das, was wir letzte Woche angesprochen haben, absolut fehlende System. Und das System, auf das wir jetzt zurückgegriffen haben, das ist aufgegangen. Das ist in der ersten Halbzeit tatsächlich auch gerade gegen Schalke aufgegangen. Aber das ist kein System, was mir gefällt. Und ich weiß auch nicht, warum Scharf permanent irgendwie zitiert wird oder aus es selbst sagt, ich lasse offensiven Fußball spielen. Was wir momentan spielen, ist alles andere als offensiver Fußball. Wir standen mit allen Leuten bei uns in der Hälfte. Der Meier stand teilweise vorne als Spitze noch hinterm Mittelkreis in unserer Hälfte. Wir haben mit 3 Sechsern gespielt, die einfach in der Rückwärtsbewegung durch die zwei Offensiven verstärkt wurden und aus denen eine Fünferkette gemacht wurde. Das war gegen Schalke ein Mittel der Wahl, weil was man ja auch gesehen hat, was wir letzte Woche auch gesagt haben, die Schalker tun sich schwer damit, wenn sie das Spiel machen müssen. Aber das ist kein System, das ich bei der Eintracht auf Dauer sehen will. Das ist zurück zum Defensivfußball und warten auf den Konter. Das haben wir jahrelang unter Funkel gemacht. Ganz ehrlich, auch wenn es funktioniert hat, ich habe es nach 30 Minuten auch getwittert, freut mich, dass wir 2-0 führen, aber auf so eine Kacke habe ich keinen Bock.
Ich fand das jetzt gar nicht so schlimm.
Also ich fand eigentlich schon, dass wir mit der Viererkette, keine Ahnung, wenn wir in der Vorwärtsbewegung waren, hast du dir mal angeguckt, wo die Innenverteidiger standen? Die standen an der 16er Grenze. Also so tief gestanden habe ich schon lang keine Mannschaft mehr. Mhm. Also ich fand's grausig. Ja, das hast du nachher auch am Ballbesitz gesehen. Klar hatten wir die besseren Torchancen.
Oder
klar
auch mehr.
Haben es die Schalker erst, keine Ahnung, in Minute 30 geschafft, das erste Mal aufs Tor zu schießen. Da hatten wir schon zweimal getroffen und noch zwei, drei andere Chancen gehabt. Aber das sind tatsächlich Konter gewesen, die wir nach vorne gespielt haben.
Mhm. Aber dann auch wenigstens ausgespielt, ne? Das muss man auch sagen.
Ich wollte gerade sagen, das war ja jetzt wenigstens mal im Vergleich zu den Spielen davor, war es ja wenigstens mal so ein bisschen der Offensivdrang, der da war. Ja. Ja, und die waren ja auch alle eigentlich gar nicht schlecht gespielt.
Würdet ihr jetzt zum Beispiel sagen, dass dass sich die Hereinnahme von Meier aus, ja gut, er hat ein Tor gemacht, aber generell ausgezahlt hat, nein, auch für das Spiel?
Nein.
Nein, überhaupt nicht.
Nein. In Summe, wie die Mannschaft in das Spiel gegangen ist und wie man, glaube ich, auch taktisch zum Anfang gespielt hat, war das eher ausschlaggebend, als dass ein Meier da auf dem Platz war.
Mhm. Okay.
Ich fand
Meier hat mir vor allen Dingen als zentraler Stürmer nicht gefallen.
Nee.
Wenn wir defensiv stehen und wenn wir Konter spielen, dann brauchst du da vorne jemanden, der schnell ist. Und du hast halt manchmal gesehen, wer war es denn? Hier, Chandler. Chandler nimmt sich den Ball, stürmt über die rechte Seite los und Meier schafft es weder in den Gedanken so schnell zu sein, dass er loslaufen muss,
ja,
noch ist der schnell. Chandler steht dann irgendwann vorne alleine, guckt sich um und es ist einfach keiner da. Und das funktioniert halt mit einem Meier da vorne nicht. Der steht im 16er gut, der macht sein Ding rein, der hat eine tolle Schusstechnik, alles dufte, aber nee.
Für schnellen Spielaufbau ist er nicht. Ich fand aber, dass die Hereinnahme von Meier Inouye ein bisschen mehr Luft gegeben hat, da vorne ein bisschen zu agieren, weil der war unwahrscheinlich viel unterwegs.
Also findest du, dass Inouye jetzt einen deutlichen Aufwind hatte im Vergleich zum gestrigen, zum Spiel der letzten Woche, ja?
Also ich fand den gestern sehr aktiv und auch,
das ist doch gut, ja,
sehr durchsetzungsstark. Jetzt vielleicht nicht so auf demselben Level wie Russ, der in Boateng da beiseite geschoben hat, aber ja, der sich auch oft in den Zweikämpfen versucht hat zu behaupten.
Ja, das ist doch mal ein Fortschritt.
Ja. Da auch viel mitgewuselt hat.
Genau, vor allen Dingen, was bei ihm halt auch aufgefallen ist, was der defensiv gemacht hat. Also ja, ich habe einen Inouye defensiv noch nie so stark gesehen wie in dem Spiel. Der ist noch nie so weite Wege mit nach hinten gegangen, zumindest nicht, dass ich es gesehen hätte.
Ja. Okay.
Das Problem bei Inouye ist halt einfach, wenn der abzieht und selbst wenn der 5 Meter vorm Tor ist, kannst du halt froh sein, wenn selbst keiner im Tor steht, wenn der Ball über die Linie kommt.
Ja, klar,
also schussmäßig ist da halt nichts dahinter.
Aber nee, zumindest muss halt
was den Einsatz angeht und was das Durchsetzen angeht, da war der gestern schon sehr viel unterwegs. Mhm. Was mich am meisten bei dem Spiel gestern gestört hat, war dann, ab dem Zeitpunkt, wo wir Injovski gegen Aigner getauscht haben, dass wir damit auch gleichzeitig die Taktik geändert haben. Weil vorher waren wir schon unterwegs, dass wir auch mal gesagt haben, von wegen mal irgendwie versuchen, ein Kurzpass in den Strafraum und dann hieß es irgendwann nur noch so ab Mitte der gegnerischen Hälfte langer Ball nach vorne.
Ja, ich glaube, das fing aber erst ein bisschen später an. Also klar,
war exakt mit dem Wechsel von Aigner, als der auf die rechte Seite gegangen ist, ging es nur noch lange Bälle nach vorne und damit war alles vorbei.
Ja, Aigner kam so der 70. Ne? Ja.
Ich glaube aber, das war halt auch dem geschuldet, dass die Mannschaft nervös geworden ist. Ich glaube, das war hinten raus das einzige Thema. Die hatten die absolute Feldüberlegenheit. Wir waren nachher mit zwei Mann mehr auf dem Feld bis zu dem Zeitpunkt, wo Milojevic runtergegangen ist. Und du hast einfach gemerkt, dass überhaupt nichts mehr gegangen ist. Und das war für mich einfach ein Zeichen dafür, dass zwar jeder wollte, aber jeder viel zu hektisch geworden ist und das Ganze total kopflos war. Klar, was du gesagt hast mit den langen Bällen, ist für mich aber auch einfach ein Zeichen dafür, wir müssen das Ding jetzt reinkriegen, aber anstatt mal mit Ruhe die Räume auch zu nutzen, die dir dann zur Verfügung stehen. Hat halt jeder irgendwie versucht, einen langen Pass nach vorne, Kopfball, Tor zu hoffen, aber das läuft halt nicht. Hätten wir da ein bisschen mehr wieder aufs Passspiel geachtet, wäre das Ding auch reingegangen. Also ich meine, das wäre nicht so schwer gewesen, da gegen 8 Feldspieler einen Raum zu finden, in den du reinkommst.
Ja, ich würde aber sowieso ganz gerne mal wieder sehen, dass die Eintracht, wenn sie mal mehr Feldspieler auf dem Platz hat, mal wirklich sich daraus auch mal einen Vorteil erwächst. Denn das habe ich in den letzten Spielen, wo von der gegnerischen Mannschaft jemand runtergestellt wurde, habe ich das nie gesehen. Vielleicht ist es auch so, dass es im modernen Fußball sich einigermaßen sogar aufhebt durch gewisse taktische Erwägungen, aber mir kommt so vor, als würde das überhaupt keinen Vorteil mehr bringen. Ja, also und die zumindest unter die Eintracht war auch einfach nicht intelligent genug, das dementsprechend umzusetzen. Denn über diese Distanz, du warst nicht nur 3 Minuten halt mehrere Männer mehr, sondern das war schon eine gewisse Zeit und dass es da nicht möglich war, sich dahingehend was zu erarbeiten, finde ich schon ein bisschen schwierig. Ich meine, am Ende des Tages mit einem Punkt hätte man mir das am Samstag um 15 Uhr gesagt, wäre ich damit zufrieden gewesen. Halt wie der gesamte Ablauf des Spieltags war, muss ich sagen, fand ich es doch eher beschissen.
Ja. Also man kommt sich irgendwie doppelt und dreifach betrogen vor.
Ja, es ist halt natürlich, aber wie gesagt, die Eintracht hat jetzt auch nicht hundertprozentig wunderbar gespielt, hat eigentlich aber trotzdem für das im Vergleich zur Vorwoche war es immerhin ein Fortschritt. Dann halt, es ist wirklich viel Licht und Schatten auch. Wir dürfen nicht vergessen, jetzt mit Jakba, der jetzt einen Kreuzbandriss bekommen hat, das ist natürlich jetzt auch wieder ein ganz schöner Rückschlag. Einer der konstantesten Spiele in der letzten Zeit.
Haha, Wortwitz.
Bitte? Ja, genau. Ja. Ich weiß nicht, wie habt ihr denn Oczipka gesehen? Wie gesagt, Konferenz immer ein bisschen schwierig, das dann dementsprechend zu beurteilen. Was sagt ihr zu Oczipka? Wie hat er seine Position gemeistert, nachdem er reinkam?
Puh, das ist schwer zu sagen. Also der ist relativ wenig in Erscheinung getreten. Ich glaube, dass er viel zu verkrampft war. Mhm. Der ist ein paar Mal mit nach vorne gegangen und hat auf Biegen und Brechen versucht, eine Flanke zu schlagen. Weil ich glaube, das war einfach bei ihm so im Kopf, hey, Flanken schlagen kann ich, das muss ich jetzt ganz, ganz oft machen. Und es gab 2 oder 3 Mal die Situation, wo er einfach hätte kurz auf Seferovic durchstecken können, der schon in die Schnittstelle von Spielern gelaufen ist, wo er den Weg in den 16er frei gehabt hätte. Ich glaube einfach, dass der sich unbedingt beweisen wollte. Da waren wir aber auch, glaube ich, schon einer mehr. Von daher, also ja, ist jetzt nicht, der hat nicht geglänzt. Mhm. Also ist jetzt nicht so, dass er reinkam, wo du dir gedacht hast, wow, endlich. Weil ich meine, Jakba ist ja auch kein unumstrittener Spieler.
Nein, also, nein, auf keinen Fall, ja.
Der geht viel, der läuft, der kämpft. Und das fehlt halt auch einem Oczipka. Mhm. So dieses selber mit nach vorne mal gehen und mal richtig Dampf machen und auch mal irgendwie einen Weg nehmen, der ungewöhnlich ist. Da ist er einfach viel zu geradlinig. Von daher merkst du, dass das Spiel sich ein bisschen versteift, wenn er reinkommt. Und wie gesagt, ich glaube, er war halt auch nicht besonders locker, weil er unbedingt was zeigen wollte.
Okay. Und aber immerhin ist ja trotz seiner Hereinwechslung kein Gegentor mehr gefallen, ja, wenn man es dann mal so sagen will. Würdet ihr denn eine interne Lösung jetzt bevorzugen, dass ihr wirklich sagt, okay, Oczipka ist jetzt halt der Mann für die linke Seite oder sogar Chandler, der die Position ja auch schon ein, zwei Mal gespielt hat, ich glaube, bei der Nationalmannschaft mal. Oder würdet ihr sagen, okay, wir schauen uns nochmal auf den Markt, der vertragslosen Spieler, schauen wir uns da nochmal um. Da gibt es ja den Reto Ziegler, der war früher Schweizer Nationalspieler, der war in Italien, ist jetzt viel unterwegs gewesen. Der Schalke war da auch schon mal latent dran, hat aber in der letzten Zeit halt wirklich nicht geglänzt, sonst wäre er ja logischerweise nicht, sag ich mal, ablösefrei. Wie seht ihr das? Würdet ihr eine interne Lösung oder doch sollte da noch jemand verpflichtet werden?
Also ich würde auf jeden Fall, wenn wir die Chance haben, jemanden zu bekommen, der halbwegs Qualität hat, würde ich auf jeden Fall zuschlagen. Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Wenn du dir letztes Jahr Matlung anguckst, war die Top-Verpflichtung. Oczipka ist für mich nicht über jeden Zweifel erhaben. Das ist für mich keiner, der hat es nicht geschafft, sich gegen Jakba durchzusetzen. Und Jakba ist für mich schon nicht der Top-linke Verteidiger. Der hat sich arg verbessert. Aber ja, also ist halt jetzt auch keine Bombe.
Ja.
Und zumal es wäre halt auch einfach ein Traum, jemanden da zu haben, der Flanken und Ecken schlagen kann. Ey, was mit den Ecken auch am Wochenende wieder los war. Ich weiß ja überhaupt nicht mehr, worüber ich mich am meisten ärgern soll. Über den Schiedsrichter, über unsere Dämlichkeit, über die Tatsache, dass wir dann noch einen weiteren Kreuzbandriss haben oder über die Tatsache, dass wir immer noch nicht in der Lage sind, mal eine gescheite Ecke reinzubringen. Also ja, echt alles. Aber ich bin ja schon wieder viel zu depressiv.
Ja, naja, trotzdem ist es ein valider Punkt auch. Und nochmal ganz kurz zum Kreuzband. Das ist eine Thematik, die ich jetzt gestern Abend dann noch aufgeworfen habe, und da wurde eingeworfen, dass es Theorien gibt, die diese Zunahme an Kreuzbandrissen darauf stützen, dass die Schuhe, die Fußballschuhe, nicht mehr so robust sind, wie es mal war, und dementsprechend, weil sie so leicht sind, auch die Gelenke nicht mehr dementsprechend schonen. Also das heißt, früher war, ich habe selbst schon lange keine Fußballschuhe mehr angehabt, aber ich werfe das einfach mal in den Raum. Die Frage der Fußballschuhe, das wäre auch was, mit dem ich mich in der nächsten Zeit vielleicht nochmal ein bisschen näher beschäftigen könnte. Aber es ist ja doch schon auffällig, dass es wirklich relativ viele Kreuzbandrisse in der letzten Zeit gibt.
Man muss halt auch sich dabei, glaube ich, angucken, wie jetzt das Ganze bei Jagba entstanden ist. Das ist ja nicht irgendwie in einem aggressiven Zweikampf oder irgendwas gewesen, sondern er ist ja einfach nur hochgesprungen, um quasi den Ball vor dem Gegenspieler zu erwischen, und ist bei der Landung einfach saublöd aufgekommen. Das kann natürlich jetzt irgendwie da auch in Zusammenhang stehen, wenn du sagst, von wegen, wenn da der Knöchel irgendwie ein bisschen besser einfach stabilisiert wäre, dann wäre er vielleicht irgendwie umgeknickt, aber es wäre halt vielleicht nicht ganz so hart gekommen. Ja.
Also ich glaube, Schuhe kann auf jeden Fall ein Thema sein. Das ist was ich selber festgestellt habe beim Badminton, was ja auch ein sehr bewegungsintensives Spiel ist und mit vielen abrupten Bewegungen vor allen Dingen auch im Zusammenhang steht. Wenn du da keine Schuhe hast, die wirklich optimal zu deinen Füßen passen und dir optimalen Halt geben, dann hast du echt ein Problem. Das muss nicht immer ein Kreuzbandriss sein, aber das merkst du in Muskelbeschwerden, das merkst du mit kleineren Zerrungen, die du dir reinholst. Von daher, die Schuhe beim Sport halte ich für nicht zu vernachlässigen. Also weil ich ein Problem damit habe, die richtigen Schuhe zu finden, trage ich Sporteinlagen. Also die habe ich mir tatsächlich anfertigen lassen, weil es halt echt unwahrscheinlich wichtig ist. Mhm. Von daher, ich möchte zu der Theorie jetzt einfach mal nichts weiter sagen, aber das ist nichts, was tatsächlich so komplett aus dem hohlen Raum gegriffen ist, weil Schuhe einfach super wichtig sind.
Mhm.
Aber also, wenn du dir das Thema demnächst nochmal angucken willst, ich habe noch die guten alten Copa Mundials, können da mal einen kleinen Test machen.
Okay, also dann müssen wir halt mal einfach mal abwarten, ob die Eintracht jetzt externe Quellen bemüht oder intern. Heute Morgen wurde ja schon bei Twitter die Frage gestellt, ob der gute Kinzombi diese Position spielen kann. Ich tendiere dazu, dass er das, was er in den Testspiel gemacht hat, eigentlich nur Rechtsverteidiger ist. Aber wir müssen sehen, auf welche Ideen die Eintracht kommt, ne?
Ja, genau. Ich hatte gerade eben, während ihr irgendwo hier so in diesem Twitter-Off wart, ausgeführt, dass wir jetzt halt gucken müssen, wie wir aufstellungsmäßig da am Dienstag agieren. Weil wir natürlich uns jetzt Jagba fehlt und Medojevic jetzt ja auch, weil er ja mit Gelb-Rot auch nicht auf dem Platz stehen wird.
Mhm. Ist der Alex noch da?
Ja.
Ah, sehr gut. Ja, das ist natürlich jetzt wieder eine ganz andere Situation. Ich denke, also das gehen wir einfach mal davon aus, dass der eingewechselte und Chipka halt die Position von Jagba übernimmt. Würdet ihr denn jetzt von der Aufstellung so bleiben? Wie das jetzt gegen Schalke war, oder würdet ihr sagen, okay, gut, Medojevic der muss ja jetzt raus, das heißt, wer kommt dafür rein?
Ich würde ein ganz anderes System wieder spielen.
Du willst ein anderes System spielen?
Ich kann mit diesem 4-3-3, dem kann ich nichts abgewinnen, oder dieses 4-3-2-1, je nachdem, wie du es nehmen willst, das mir zu defensiv. Ich will nicht mit 3-6ern spielen. Wir reden letzte Woche darüber, beziehungsweise ich, dass man mal überlegen könnte, mit nur einer 6 zu spielen, was macht der Schaf, stellt halt gleich 3 rein. Verstehe ich nicht. Dienstag, ja, müsste man mal gucken. Anderson wieder fit? Ja, nein, ist halt die große Frage. Matlung wieder fit? Ja, nein. Mhm. Wenn einer von beiden fit ist, sind es für mich einer der Innenverteidiger. Damit wird Russ frei. Russ an der Seite von Hasebe, genau. Ja, dann hinten rechts Injovski, Chandler. Also ich würde jetzt spontan sagen Injovski. Mhm. Das mag aber auch daran liegen, dass ich den Chandler einfach nicht laufen sehen kann. Also das mag sein, dass er ein super Fußballspieler ist und die Fernschüsse, die der hatte, das war ja auch alles toll. Aber wie der läuft, mit vorne übergekipptem Oberkörper, hinten den Arsch rausgestreckt, weiß ich nicht. Der fällt doch irgendwann mal vorne über oder kriegt einen Bandscheibenvorfall. Das ist doch nicht normal.
Gut. Ich kann mir das seit Mörfelden, seitdem du das erwähnt hast, kann ich mir...
Wir waren in Waldorf. Waldorf, ja. Leute. Mann.
Ist doch alles dasselbe. Ich kann mir den beim Laufen auch seitdem nicht mehr angucken. Also
er hat ein gutes Spiel gemacht.
Er hat auch extrem gute Schüsse. Also das war halt auch... Die waren ja schon nicht gerade ungefährlich, was da kam.
Mhm. Ja. Also Chandler, dann auf jeden Fall Chandler rein. Zack.
Auf welcher Position?
Ja, Chandler auf rechts und auf links wirklich Otschipka. Injovski lasse ich erstmal draußen. Ja. Und ganz ehrlich, ich habe jetzt kein absolutes Konstrukt oder so, aber wenn Aigner wieder fit ist, würde ich den auch auf jeden Fall spielen lassen. Ne?
Ja, das ist halt die Frage für mich, wie fit ist er halt wirklich? Ich meine, der ist jetzt zum Einsatz gekommen und erschien auch zumindest für die 20 Minuten, die er hatte, halbwegs schnell da unterwegs zu sein, aber ob der jetzt wirklich schon in der Lage ist, über 90 Minuten zu gehen?
Muss man abwarten, im Zweifel wechselst du halt wieder aus, ne? Aber ich glaube, Aigner wäre zumindest jemand, den du gegen auch schnelle Mainzer ganz gut stellen kannst.
Ja.
Und ansonsten würde ich das aber auch so lassen, also Pearson weiterhin auf der Bank, ja?
Mhm. Ja, definitiv.
Ja, ich sehe, wie gesagt, keine Veranlassung. Und ansonsten halt mal sehen. Ja, im Zweifel lassen wir Meier halt auch wieder da vorne. Vielleicht kann der sich ja mit Seferovic ein bisschen vielleicht können die ja ein bisschen tauschen, dass halt...
Ja, aber dann lässt du den Inui draußen, ne?
Ja, das ist scheiße.
Also für mich, wenn wir vorne nur drei Plätze zur Verfügung haben und mit einer Doppel-6 spielen, ist für mich Inui, Aigner, Seferovic vorne.
Ja.
Ein Meier ist top, der macht auch immer Tore. Aber das ist leider im Spiel. Ansonsten bringt der einfach nichts.
Ja.
Ja. Also ich wäre momentan gedanklich bei der Aufstellung Injovski auf rechts, Zambrano und Anderson, wenn er fit ist, in der Mitte. Links Chandler. Mhm. Davor Hasebe und Russ. Sag schon. Rechts Aigner. Das habe ich mich gerade selbst überholt.
Edo wahrscheinlich auf links.
Ja.
Und vorne?
Seferovic.
Mhm. Ja.
So, ein Aigner, da kannst du Aigner und Cutlets.
Genau, wenn der Aigner nicht fit ist, dann würde ich im Zweifelsfall dann irgendwann auswechseln und würde den Cutlets auf rechts bringen.
Ja.
Der Meier ist mir gegen die Mainzer, wenn die schnell spielen, ist der mir eindeutig zu langsam. Wenn du da wirklich mal versuchen musst, einen Konter irgendwie nach vorne zu bringen, das geht nicht.
Einen Meier würde ich dann bringen, wenn wir tatsächlich auf den zweiten Sechser verzichten.
Ja, genau. Das ist so, auch
wenn wir sagen, Hasebe hinten als Absicherung reicht, dann spielst du vorne mit einem Meier auf der 10 oder auf der, ja, als hängende Spitze oder hinter der Spitze. Für mich ist ganz klar die Spitze vorne Seferovic.
Ja.
Und links und rechts Aigner und Inui.
Mhm. Ja. Ja, also ich muss auch eher sagen, ich würde gegenwärtig sogar das Positionen mit einer beziehungsweise die Aufstellung mit einem nur einem defensiven Mittelfeldspieler bevorzugen. Also da würde ich echt sagen, okay, Hasebe die einzige 6 und dann lieber Meier nochmal auch da rein. Einfach mal probieren.
Ja, du kannst ja weiterhin sagen, dass die drei hier Meier, Inui und Aigner sich bei der Defensivarbeit mit nach hinten fallen lassen. Ich meine, das müssen sie ja auch.
Bleibt nicht
viel. Aber das ist halt ein System, was mir deutlich besser gefallen würde. Dieses, wir stehen hinten zusammen auf 20 Metern mit 10 Spielern und warten, bis irgendwann die Chance nach vorne kommt, das gefällt mir einfach nicht.
Nee. Aber gut, wir müssen sehen. Mir hat die letzte Aufstellung ganz gut gefallen. Ich würde es wirklich mal mit einem defensiven Mittelfeldspieler probieren und dann mit der zusätzlichen Variabilität, dass halt auch vorne nach hinten mitgearbeitet wird. Aber dafür spielt Meier. Ich denke, man sollte das dann nochmal probieren. Immerhin hat er jetzt beim letzten Spiel sein Tor gemacht. Ist mir lieber, als mit zwei defensiven Mittelfeldspielern das eigene Spiel total zum Alarm zu bringen.
Ja.
Ja. Und ansonsten müssen wir halt auch mal hoffen, dass es nicht wieder zu einer ähnlichen Situation kommt. Denn, und das darf man auch nicht vergessen, ja, wir reden hier, wir sind ja am Anfang der Saison. Das ist jetzt erst der vierte Spieltag. Alles schön und gut. Aber uns sind jetzt schon echt zumindest eigentlich so zumindest einer, vielleicht sogar drei Punkte jetzt schon flöten gegangen. Ja, durch Schiedsrichterentscheidungen, die wirklich zu unseren absoluten Ungunsten waren. Und am Ende des Tages kann sich sowas wirklich ins Negative umkehren und das ist dann scheiße, dann fehlen dann die Punkte. Ich weiß ganz genau, dass es jetzt nur darum geht, jetzt noch 35 Punkte zu sammeln, damit diese Saison irgendwie einigermaßen akzeptabel beenden kannst. Mehr wird es diese Saison nicht. Aber wir müssen halt auch sehen, dass das auch mal mitspielt und dass wir nicht dauerhaft so viel Pech haben, weil noch viel mehr Pech, das kann auch nicht sein.
Ja, am Ende, je nachdem wie knapp es dann am 34. Spieltag ausgeht, können halt drei Punkte am Ende dann halt auch einen Tabellenplatz bedeuten und ein Tabellenplatz heißt dann am Ende auch wieder Geldverlust für uns.
Ja, genau, ja. Das sind alles.
Vor allen Dingen, im Moment spielen wir spielen ja unsere, also die starken Gegner, die kommen ja alle noch. Wir spielen im Moment ausschließlich mit Vereinen, die bei uns oder die mit uns um die Mitte kämpfen oder um Plätze weiter unten sich sogar noch bewerben.
Ja gut, mit Ausnahme deswegen, Schalke. Schalke halt nicht. Ne?
Ja, müssen wir mal gucken, was das Schalke noch so wird.
Weißt du, am Ende des Jahres auch, also, wo sie dann stehen.
Auf dem Papier her hast du recht, aber was sie momentan so abliefern, aber das ist halt auch der Punkt. Im Moment lassen so viele Vereine Punkte liegen. Ich habe gestern die erste Halbzeit Dortmund gegen Mainz geguckt und war mir danach sicher, dass Dortmund irgendwann die Bude macht, nee, die verlieren 2-0. Ich war total überrascht, als ich dann abends mir die Ergebnisse angeguckt habe. Dass Bayern zwei Punkte gegen HSV liegen lässt, wenn du mir das vorher gesagt hättest, hier bei Tipico hätte ich mein Geld drauf gesetzt, wäre ich heute ein bisschen reicher als sonst.
Ja, also Bayern ist wirklich vielleicht ein bisschen überrascht. Aber andererseits ist es das ganz natürliche Geschäft, wie es läuft nach einem großen Turnier. Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft, Weltmeisterschaft sogar noch mehr. Und das ist ganz klar, dass die Teams, die am meisten Personen abstellen, dann wirklich auch damit zu kämpfen haben, dass Dortmund nicht in hundertprozentiger Verfassung ist, trotz der Tatsache, dass sie Kagawa haben, dass jetzt aber auch Reus wieder verletzt ist. Solche Geschichten, ja, das ist ganz klar, dass die jetzt auch am Anfang noch nicht ihre Topform erreichen. Die kommen wieder gegen Ende. Deswegen ist es wichtig, dass du jetzt die ersten Spiele, wenn du die Chance hast, gegen solche Gegner zu spielen, jetzt noch Punkte gegen die machst, weil du ab dem 10., 12. Spieltag haben die ihren Lauf und dann holst du da gar nichts mehr. Ja, und wenn wir jetzt hier schon unnötig viele Punkte sein lassen, ja, dann sieht es für uns nämlich am Ende, in der Endabrechnung, auch ziemlich bekloppt aus. Ja,
genau das meine ich. Jetzt hast du halt die Chance, Punkte zu holen und da musst du zuschlagen. Unsere Gegner sind noch nicht die krassen und selbst wenn sie kommen, kommt auch deine Argumentation genau richtig. Zu sagen, die sind alle noch geschwächt. Und ich finde, im Moment geht halt auch einfach in jede Richtung alles. Guck dir Wolfsburg gegen Leverkusen heute an. Wer hätte denn geglaubt, dass Wolfsburg 5-1 gegen Leverkusen gewinnt? Leverkusen hat einen Traumstart hingelegt und lässt sich von denen heute 5-1 auseinandernehmen. Unglaublich. 4-1, sorry.
Ja, nee, trotzdem. Ist auf jeden Fall krass, ja. Ich meine, auch dann das ist ja Rodriguez mit den beiden Freistoß. Nee, es ist also, ihr habt schon recht, das ist schon alles momentan ziemlich auf den Kopf gestellt, ja, und das Paderborn jetzt von der Tabelle grüßt, naja, gut, wie auch immer, ja, das wird sich auch nach der nächsten Woche wieder ändern, ja, aber sollen sie das jetzt mal für ein paar Minuten genießen? Mich hat's aufgeregt, weil man muss jetzt hier kein Riesendrama draus machen, ja, nur weil sie ein bisschen dusselig waren, aber gut, wie auch immer. Aber die Eintracht, wir müssen auf die Eintracht gucken und wir müssen sehen, dass sie am Dienstag schon ja beim nächsten auch wichtigen und interessanten Spiel gegen den Gegner aus Mainz, dass da zumindest mal ein Punkt in Frankfurt bleibt. Optimalerweise wären natürlich drei.
Auf jeden Fall. Ja. Also ich würd echt gern gegen Mainz gewinnen. Die drei Punkte würden uns gerade sehr, sehr gut tun. Aber das wird nicht einfach. Mainz hat sich richtig gut nochmal verstärkt, nachdem sie aus allen Wettbewerben rausgeflogen sind und sich am Anfang der Saison richtig blamiert haben. Aber Okazaki dreht richtig auf Und ansonsten, wie gesagt, die haben zum Toreschluss hin nochmal ein paar richtig gute Verpflichtungen gemacht. Julian Hoffmann ist genauso ein Thema. Der kommt auch gerade erst richtig in Fahrt. Also ich glaube, gegen Mainz, das wird ein ganz, ganz schweres Ding. Aber da hilft es nichts, sich hinten mit 10 Mann reinzustellen. Da müssen wir versuchen, einfach ja auch das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen. Das ist möglich. Das hat Dortmund eigentlich gezeigt. Da hatte Mainz in den ersten 30 Minuten, ich weiß nicht, ob die überhaupt einen Ballkontakt hatten. Und so müssen wir auftreten. Wenn wir die spielen lassen, dann wird's schwer für uns.
Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, schnelle Außenspiele, die sind brandgefährlich. Du sagst halt auch gerade vollkommen zu Recht den Hofmann, der sich auch schon ganz gut eingefügt hat. Ja, und Okazaki, wie oft der jetzt schon trifft, also das ist echt, muss man echt mit den Ohren schlackern. Also die Mindset, die haben wieder zu alter Stärke einigermaßen zurückgefunden. Aber wir müssen da natürlich auch brutal dagegen gehen und müssen unsererseits ihn irgendwie versuchen, unser Spiel, sag ich mal, aufzuzwängen, dann funktioniert das auch. Aber es wird eine knackige Partie.
Was tippt dann?
Alex?
Ja, schwere Nummer. Also ich wünsche mir halt wirklich mehr als alles andere einen Sieg gegen Mainz. Ich würde jetzt eigentlich auf ein 1-1 tippen, aber weil ich das absolut nicht will, tippe ich auf ein 2-1 für die Eintracht.
Marvin?
Ja, ich nehme trotzdem das 1-1.
Nee, wenn schon, dann 3 Punkte. Ich gebe Alex 2-1 mit.
Na dann.
Hauen wir sie weg.
Auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Ich hoffe, eure Wünsche werden wahr.
Naja, mit dem 2-2 hatte ich am Wochenende ja jetzt schon recht.
Ja, super.
Vielleicht habe ich jetzt nochmal recht.
Gerne
von mir aus. Wobei ich mir die Entstehung des 2-2 anders gewünscht hatte, aber nun gut.
Mhm. Oh, um das vielleicht nochmal zu sagen, das war ganz, ganz miserabel verteidigt.
Das 2-2.
Ja, der Kopfball von Draxler.
Ja, das darf so nie
passieren. Also das war dilettantisch hochziehen.
Hallo, dass der mit Ansage, ja, fast ab der Mittellinie da loslaufen kann, sich aussuchen kann, wo der Ball runterkommt und wo er hinläuft und Schändler auch nicht mal in der Lage ist, der ja eigentlich ganz klar sich um Draxler hätte kümmern müssen, da mal irgendwie auf den Gegenspieler zu achten, sondern nur da steht und nach oben nach dem Ball guckt, ja, und der quasi vor ihn läuft und das Ding da reinschiebt. Also, ja,
vor allen Dingen auch irgendwie mal, keine Ahnung, wenn er ihn sieht, auch im Zambrano irgendwie einen Hinweis zu geben, ey, Hintermann oder irgendwas. Also,
die haben ja alle, da standen ja Chandler, Zambrano und hier Dingens, die standen ja in einer Reihe und haben ja nur geguckt, wo der Ball herkommt, der ja gefühlt irgendwie eine Minute in der Luft war.
Genau, was für Russ und Zambrano aber vollkommen in Ordnung ist, ja, weil die ihren Rücken nicht abdecken können. Aber das muss ein rechter Verteidiger muss das machen. Der muss einfach die rechte Seite im Griff haben. Und dann muss der auch im Auge haben, wer von wo kommt. Also das Ding, ich würd's zu 100%ig im Chandler anlasten. Das war echt ganz miserabel.
Das war, ja, mindestens mal das, wenn nicht sogar noch mehr.
Jo.
Gut, das war...
Stehen wir da.
Das war hiermit das Wort zum Sonntag. Wir wünschen alle, die die letzten, lass mich rechnen, 25 Minuten noch nicht Tatort geguckt haben, sondern uns zugehört haben, noch einen schönen Sonntagabend. Hoffentlich diesmal dann 3 volle Punkte ohne irgendwelche komischen Schiedsrichterentscheidungen am Dienstag gegen Mainz. Und wir melden uns dann irgendwann in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.